Ja, guten Morgen nochmal von mir. Ich möchte alle die begrüßen, die jeden Sonntag da sind. Ich möchte alle die begrüßen, die regelmäßig kommen, aber nicht wirklich zu dieser Gemeinde gehören. Ich möchte diejenigen begrüßen, die zum ersten Mal da sind, vielleicht Familie von Kohns, habe ich gehört, ist anwesend. Und ich möchte eine Person noch ganz besonders begrüßen, die normalerweise nicht da ist, aber Jochen, es freut uns, dass du da bist in unserer Mitte. Ihr habt ja vorher schon im Gebet gehört. Und es freut uns, dass wir dir zeigen können, was auch aus deinen Anfängen hier in Laupheim geworden ist. Jochen war mein Vorgänger hier in Laupheim als Pastor und hat diese Gemeinde mitgegründet. Und ja, es ist schön, dass was draus geworden ist. Preis dem Herrn. Gut. Dann darf ich euch mitnehmen in das Thema von heute. Wir sind jetzt im fünften Teil unserer Serie über den ersten Johannesbrief. Und für all diejenigen, die nicht alle Teile mitbekommen haben, gebe ich euch so ein bisschen eine Einsortierung von dem, was bisher war und wo wir jetzt sind. So, wir haben angefangen mit einer Einheit, warum wir Vergebung brauchen und wie wir sie bekommen. Das wird heute am Rande auch nochmal eine Rolle spielen. Das war so Kapitel 1 für diejenigen, die das nachlesen wollen. Dann war Pfingsten und Martin hat uns aus dem ersten Johannesbrief ein paar Dinge über die Liebe und den Heiligen Geist erzählt, hauptsächlich aus dem dritten Kapitel. Dann haben wir uns aus dem zweiten Kapitel angeschaut, wie ein Leben mit Jesus aussieht, wie wir umgestaltet werden in sein Wesen. Und ein wichtiger Punkt, den wir dort gelernt haben, ist das Motto unseres Gemeindeverbandes. Und damit es nicht in Vergessenheit gerät, wiederholen wir das immer wieder. Mehr Menschen, mehr wie Jesus, ganz genau. So, letzte Woche haben wir uns dann das Kapitel 3 angeschaut. Und wir haben gesehen, wir sind Kinder Gottes und wir sollten auch so leben. Da würde der Slogan jetzt schon wieder passen. Der passt eigentlich im Johannesbrief fast immer, wenn wir es genau nehmen, passt er eigentlich zu fast jeder Predigt. So, und heute geht es um falsche Propheten und um falsche Lehrer und um die Liebe, haben wir heute auch schon gehört, und um manch anderes. Wir lesen aus dem vierten Kapitel vom ersten Johannesbrief und ich lese mal die ersten drei Verse und dann werden wir dann gegen später noch ein paar Verse von weiter hinten aus dem vierten Kapitel uns noch anschauen. Liebe Geschwister, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists, über den ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt ist er schon in der Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas hörst, ob du dann sagst, da geht es um Geister und ist nicht so meins. Lass mich vorab mal eins sagen, wir sind keine christlichen Ghostbuster. Also wir gehen jetzt nicht durch die Welt und gucken, wo die falschen Geister sind. Unsere Aufgabe ist es auch nicht, überall falsche Geschwister zu entlarven und zu enttarnen. Und bevor ich auf den Text eingehe, möchte ich was sagen, was mir, damit wir diesen Text richtig verstehen, wichtig ist, was jetzt hier überhaupt nicht drinsteht, aber damit wir das einfach in die richtige, wie soll ich sagen, in den richtigen Hals bekommen. So, ich habe gesagt, wir sollen nicht überall nach falschen Geschwistern suchen, sondern das, was Jesus von uns möchte, ist, dass wir Einheit bewahren. Und dass wir das Leben, das wir bekommen haben durch die Neugeburt, dass wir das führen. So, wenn jemand geboren wird, so wie die Nora jetzt, dann ist mit ihrer Geburt eins klar. Die Nora hat Eltern und die Nora hat Geschwister. Also momentan eins, aber wer weiß, Okay, also ich mische mich ja nicht in eure Familienplanung ein. Alles gut. Aber durch die Geburt ist klar, dass ich Geschwister habe. Und so ist auch bei uns. Dadurch, dass wir geboren sind, haben wir Geschwister. Dadurch, dass wir neugeboren sind, haben wir geistliche Geschwister. Und ich höre immer wieder diese Frage, vielleicht stellst du die nicht so oft, aber ich wollte es einfach hier mal so deutlich sagen. Ich höre immer wieder die Frage, ob man Einheit auf Kosten der Wahrheit suchen darf. Es gibt ganz, ganz viele Christen, die haben Angst, dass wir Einheit praktizieren und dabei die Wahrheit opfern. Und ich verstehe das Anliegen. Aber ich hätte gern mal, dass jemand die umgekehrte Frage stellt. Darf man an der Wahrheit festhalten auf Kosten der Einheit? Und vielleicht versteht ihr das jetzt nicht so hundertprozentig, aber was ich festgestellt habe, ist, dass am Ende seines Lebens, da hat Jesus seinen Jüngern was ins Stammbuch geschrieben. Eigentlich hat er es nicht ihnen gesagt, sondern er hat es zu seinem Vater gesagt. Aber der Johannes, der auch unseren Brief geschrieben hat, der hat es aufgeschrieben in Johannes Kapitel 17. Und das, was Jesus am Ende seines Lebens hier zu seinem Vater sagt, ist ihm offensichtlich sehr wichtig. Letzte Worte haben eine große Bedeutung. Vor allem, wenn derjenige, der sie ausspricht, weiß, dass es zu Ende geht. Und das war bei Jesus so. Und ich möchte uns ein bisschen was lesen aus Johannes Kapitel 17, aus diesem hohen priesterlichen Gebet, wie das genannt wird. Und dort zunächst mal den Vers 11, wo Jesus sagt, ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, also zu seinem Vater. Sie aber, nämlich seine Jünger, bleiben zurück. Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie untereinander eins werden, so wie wir eins sind. Und dann der erste Teil vom Vers 21. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. Ich finde das an anderen Stellen auch nochmal in diesem Gebet. Jesus sagt in diesem Gebet mehrfach zu seinem Vater, Vater, ich habe ein Anliegen, dass sie eins sind. Und lass mich dazu so viel sagen, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann können wir eins feststellen, dass Jesus nämlich das Gebet nicht umsonst gesprochen hat. Also man überlegt sich, ob er es umsonst gesprochen hat, aber es war begründet. Aber offensichtlich hat seine Kirche nicht so besonders viel auf ihn gehört. Und ich glaube persönlich, es ist Zeit, dass wir Jesu Gebet um Einheit den Stellenwert geben, der ihm gebührt, nämlich ganz weit oben. Und deswegen, wenn wir heute uns über falsche Propheten unterhalten, dann ist es was, was wir auch wissen müssen, weil es Grenzen gibt für die Einheit und es ist auch richtig. Aber das Ziel, was Jesus hatte, ist, dass seine Kirche eins ist. Auch wenn wir vielleicht verschiedene Namen haben, aber dass wir in Einigkeit leben. Ich lese den Vers 21 jetzt nochmal ganz vor, damit wir auch den Schluss noch mitbekommen. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann werden sie die Welt überzeugen, dass du mich gesandt hast. Und ich glaube, ein Problem, was wir heute haben, dass die Welt der Kirche nicht richtig zuhört, ist, dass dieser Punkt nicht richtig funktioniert. Und wenn wir wollen, dass unser Zeugnis der Welt gegenüber glaubwürdig ist, dann müssen wir an dem Punkt vielleicht auch umdenken. So, wer dieses Thema noch weiter vertiefen will und wen das interessiert, für den habe ich eine sehr, sehr gute Publikation, nämlich meine Ordinationsarbeit. Die dürft ihr gerne nachlesen. Wir werden sowohl in der Mediathek als auch im YouTube-Kanal einen entsprechenden Link noch hinterlegen, damit ihr das nachlesen könnt. Die hat bloß 85 Seiten, also man kann die ganz locker lesen. Gut, aber das war jetzt nur quasi der Randthema. Wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Thema, was in dem Text, den ich vorgelesen habe, drin steht, nämlich es gibt Grenzen für diese Einheit. Es gibt offensichtlich Menschen, wo Johannes sagt, das sind falsche Propheten. Da ist ein falscher Geist unterwegs. Der Geist des Antichristen nennt er das sogar. Und das ist ja nun schon was, was wir nicht so ganz auf die leichte Schulter nehmen können. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir uns damit beschäftigen, wie erkennen wir solche Menschen und wie gehen wir mit solchen Menschen um. So, was ist das Erkennungszeichen für den Geist des Antichristen oder für falsche Propheten. Was ist echt und was ist falsch? So ist ja auch, habe ich ja schon mehrfach gesagt, so dieses Thema vom ganzen ersten Johannesbrief. Deswegen heißt unser Thema ja auch echt jetzt. Wer ist echt? Wer von unseren Geschwistern ist echt und wer hat vielleicht den Geist des Antichristen? Und deswegen ist mir wichtig, dass wir das, was ich vorher gesagt habe, im Hinterkopf behalten. Die Haltung, die wir haben sollten, ist nicht zunächst mal eine Haltung des Misstrauens gegenüber jedem, sondern ist zunächst mal eine Haltung der geschwisterlichen Liebe. Und wenn sich dann rausstellt, dass da irgendwelche Dinge nicht richtig sind, dann können wir uns mit diesen Fragen beschäftigen. Also was ist das Erkennungszeichen? Woran erkennen wir, was richtig und falsch ist? Und lass mich dir zunächst mal sagen, woran wir es nicht erkennen. Es geht nicht um die Tauffrage. Wir haben heute ein Kind gesegnet. Liegt daran, dass wir der Überzeugung sind, dass es richtig ist, Menschen zu taufen, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Andere Kirchen sehen das anders. Deswegen haben sie nicht den Geist des Antichristen. Die Tauffrage ist nicht das, was uns hier entscheidend trennt. Es geht auch nicht um die Geistesgaben. Wir sind eine Pfingstgemeinde, wir glauben, dass es Geistesgaben gibt und praktizieren die hoffentlich auch. Andere Kirchen sehen das anders. Aber das ist nicht das, weshalb wir sagen müssten, die haben den Geist des Antichristen oder umgekehrt, dass sie sagen müssten, wir haben den. Es geht auch nicht um den Zehnten, es geht nicht um Leitungsstrukturen, es geht nicht um den Dienst der Frau oder worüber heute alles diskutiert wird. Johannes nennt alle diese Punkte nicht. Darüber können wir unterschiedliche Ansichten haben, vermutlich haben wir sogar innerhalb unserer Gemeinde darüber in manchen Punkten jedenfalls verschiedene Ansichten. Aber das ist nicht das, wo er sagt, hier ist die Grenze erreicht. Sondern er sagt, und ich lese uns das nochmal vor, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht aus Gott. Das ist der Lackmustest. Gottes Sohn ist Mensch geworden. Und jetzt höre ich schon manche, aber das ist doch ein bisschen wenig, oder? Also wenn das alles ist, was es bedingt, dass man ein echter Christ ist, das ist doch ein bisschen wenig, oder? Da gehört doch noch, was weiß ich, was alles dazu. Aber das ist das, was uns Johannes hier ins Stammbuch schreibt. Er sagt, wenn jemand bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er Mensch geworden ist, dass er einen Körper hatte wie wir, das ist derjenige, der aus dem Geist Gottes redet. Und derjenige, der sagt, nee, Jesus ist nicht der fleischgewordene Sohn Gottes, das ist der Geist des Antichristen. Logischerweise ist das alles ein bisschen einfach. Johannes versucht es kurz zu machen, aber das ist das, auf was es am Ende ankommt. Ist Jesus der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist oder nicht? Und wenn du an dem Punkt sagst, ja, das ist so, dann bist du schon mal auf einem guten Weg. Und wenn du an dem Punkt eine andere Meinung hast, dann sagt Johannes, dann wird es schwierig mit der Gemeinschaft miteinander, weil dann gehst du offensichtlich in eine vollkommen andere Richtung. Und ich möchte nochmal wiederholen, es geht nicht darum, dass wir uns von möglichst vielen Leuten trennen, sondern es geht darum, um eins zu sein. Und deswegen ist dieser Lackmustest, den uns Johannes hier nennt, deswegen ist er so klein und so wenig ausschließend. Und deswegen kommt Johannes, nachdem er das nun gesagt hat, auch gleich zu seinem Lieblingsthema vom ganzen Brief. Und das ist das, was wir heute am Anfang des Gottesdienstes schon miteinander angeschaut haben, nämlich jetzt geht es um die Liebe. Wir werden gleich sehen, auch hier ist es wieder so, Johannes hat hier keinen linearen Verlauf in seinem Brief. Er geht nicht von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C, sondern er geht mal wieder im Kreis und er kommt immer wieder zu denselben Schlüssen und zu denselben Punkten, damit wir verstehen, um was es wirklich geht. So, ich lese jetzt Vers 7 und Vers 8, wer mitlesen möchte. Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. So, wer wirklich zu Gott gehört, der liebt die Geschwister. Wir werden gleich noch sehen, dass er ein paar andere Leute auch noch liebt. Aber es geht hier darum, liebe Geschwister, wir wollen einander lieben. So, wer wirklich zu Gott gehört, der liebt die Geschwister. Und warum, sagt er hier auch im Vers 8, weil Gott die Liebe ist. Und jetzt erinnern wir uns wieder daran, ein echter Nachfolger kennzeichnet oder ist dadurch gekennzeichnet, dass er Jesus immer ähnlicher wird. Dass er Gott immer ähnlicher wird. So, wenn Gott die Liebe ist und wir ihm ähnlicher werden, dann wird es dazu führen, dass wir andere lieben, oder? Und jetzt kommt die Verbindung von dem Lackmustest, den wir vorher gesehen haben, und der Liebe. Wir lesen weiter ab Vers 9. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. So, Jesus hat seine Liebe zu uns dadurch gezeigt, dass Jesus Mensch geworden ist. Vers 10. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. So, die Liebe Gottes zeigt sich dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist. Und jetzt merken wir auch, warum dieser Punkt so wichtig ist und warum dieser Punkt die Gläubigen trennt von denjenigen, die vielleicht sagen, dass sie zu Gott gehören, aber die, so sagt Johannes, falsche Propheten sind, falsche Lehrer sind. Jesus ist aus einem Grund auf diese Welt gekommen, nämlich für unsere Sünden zu sterben. Und das ist das Zentrum des Evangeliums. Das ist das, worum es ganz tief drin geht. Er ist die Sühne für unsere Schuld. Und wenn wir das absägen, wenn wir daran was ändern, dann fällt der ganze christliche Glaube in sich zusammen. Man könnte jetzt noch ganz viel dazu sagen, da haben wir jetzt heute nicht die Zeit dazu, aber die Liebe Gottes zeigt sich dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist. Und das ist nicht nur theoretisch, sondern das wird ganz praktisch, diese Liebe Gottes. Für Jesus war das total praktisch. Und ich lese den Vers 10 nochmal vor. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Lasst mich es nochmal anders formulieren. Nicht wir haben uns Gott ausgesucht, sondern Gott hat sich uns ausgesucht. Nicht wir haben ihn zuerst geliebt, er hat uns zuerst geliebt. Paulus schreibt mal, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde Gottes waren, als wir von ihm noch nichts wissen wollten. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder und als wir noch Feinde waren. Und vielleicht kennt ihr das jetzt schon, aber nichtsdestotrotz, ich frage es trotzdem nochmal, was haben wir getan, um Gottes Liebe zu verdienen? Genau. Ihr habt es vollkommen richtig formuliert, nichts. Und die andere Konsequenz ist, was kannst du tun, damit Gott aufhört, dich zu lieben? Und die Antwort ist dieselbe, nichts. So, Gott hat sich, warum weiß ich nicht, aber Gott hat sich dazu entschieden, uns zu lieben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, bei mir verstehe ich das, bei dem, der neben mir sitzt, verstehe ich es vielleicht nicht so. Wie auch immer, das hat nur nichts mit Liebe zu tun, das hat was mit Hochmut zu tun oder mit falscher Selbstwahrnehmung oder so, aber wie auch immer. Gott hat beschlossen, uns zu lieben. Und daran kannst du nichts ändern. Gott wird dich lieben. Die Bibel sagt, Gott ist sogar dann treu, wenn wir untreu sind. Gott ist treu, er geht mit uns weiter diesen Weg. Also, Gott hat uns geliebt und wir können daran nichts ändern. Aber was wir tun müssen, ist, wir müssen diese Liebe annehmen. Es hilft uns nichts, dass Gott uns einfach nur liebt. Das heißt, er hat uns zuerst geliebt, ja. Aber der nächste Schritt muss es dazu kommen. Wir müssen Gott lieben. Wir müssen seine Liebe annehmen. Wir müssen diese Sühne, von der hier gesprochen ist, annehmen. Damit dieser Sühnetod Jesu wirksam wird, ich habe mir lange überlegt, wie ich das formulieren soll, Und ich weiß nicht genau, wie ich es am besten formulieren kann, deswegen nehme ich jetzt so ein paar Wörter, die das umschreiben, damit es funktioniert, damit es gültig wird, damit es rechtmäßig wird oder wie auch immer du das nun sehen willst. Jesus hat das Opfer gebracht, aber damit dieses Opfer wirksam wird, müssen wir es annehmen. Diejenigen von euch, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, die erinnern sich vielleicht an das Passafest, wo das Lamm geschlachtet wurde, das Lamm, was ein Bild ist auf das Lamm Gottes, auf Jesus. Und die Israeliten, die mussten das Lamm nicht nur schlachten, sondern sie mussten das Blut an die Türschwellen ihres Hauses streichen, damit dieses Opfer wirksam wurde. Und das ist genau das, was wir tun müssen. Es hilft uns am Ende nichts zu wissen, dass Jesus dieses Opfer vollbracht hat am Kreuz und dass dort unsere Sünden vergeben wurden, sondern wir müssen es für uns persönlich annehmen. Damit es gültig wird, müssen wir erkennen, nämlich dass wir was falsch gemacht haben, dass wir die Gebote Gottes übertreten haben, dass wir seine Vergebung brauchen. Wir müssen es bekennen, das haben wir im ersten Kapitel gelesen, lohnt sich das nochmal nachzulesen. Vielleicht habt ihr ja diesen 9. Vers aus dem ersten Kapitel auswendig gelernt oder konnte den schon vorher. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und da kommt der dritte Punkt dazu. Ich habe jetzt auch ein einzelnes Verb genommen. Ich habe das Umsinnen genannt. Das orientiert sich ein bisschen an dem biblischen Begriff Buße zu tun, seinen Sinn zu ändern. Was Gott möchte, ist, dass wir ihm ähnlicher werden. Das heißt, wir fangen an, uns anders zu verhalten. So, wir bleiben nicht in alten schlechten Gewohnheiten, sondern wir lassen uns vom Geist Gottes umgestalten in sein Bild. Wir werden ihm ähnlicher. Ich habe vorher gesagt, die Liebe, die Gott zu uns hatte, die war nicht bloß theoretisch, sondern die hat Konsequenzen gehabt, die hat praktische Auswirkungen gehabt. Und nun umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Umgekehrt. Es ist auch so, dass die Liebe, die wir zu Gott haben, die Liebe, die in uns anfängt zu wachsen, die hat nun auch Auswirkungen, ganz praktische. Und das möchte ich zum Schluss noch lesen mit uns und wir lesen weiter ab Vers 11. Und da schreibt der Apostel Johannes: Liebe Geschwister, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Und jetzt merkt ihr schon, jetzt geht es wieder den Kreis rum, jetzt sind wir wieder beim Thema Liebe, wieder kommt Johannes auf sein Lieblingsthema. Du kannst nicht sagen, dass du zu Gott gehörst und nicht lieben. Das funktioniert nicht. Wenn wir zu Gott gehören, oder er formuliert es jetzt wieder ein bisschen anders, aber es ist immer dieselbe Botschaft. Wenn Gott uns so geliebt hat, und wenn du jetzt sagst, ich habe diese Liebe angenommen, ich bin Christ geworden, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen wir einander lieben. Vers 19, jetzt müssen wir nicht, jetzt wollen wir. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Und jetzt für alle, die mit diesem biblischen, vielleicht auch manchmal freikirchlichen Sprachgebrauch nicht so vertraut sind, damit ist nicht mein Bruder gemeint, der lange Zeit in Spanien war und jetzt in der Nähe von Stuttgart wohnt. Das wäre eine einfache Aufgabe, nur ihn zu lieben. Aber was damit gemeint ist, sind unsere Geschwister, die Menschen, die in dieselbe Familie geboren wurden wie wir. Unsere Glaubensgeschwister. So, das sind vermutlich in erster Näherung fast alle, die hier sitzen. Und dazu noch die, die momentan in den anderen Gottesdiensten sitzen, die hoffentlich überall in Laupheim stattfinden oder stattgefunden haben. Und das sind all die Leute noch mit dabei, die nicht im Gottesdienst sitzen, sondern die auf YouTube zuschauen, bei uns. Die vielleicht auch nicht mehr in die Kirche gehen. Und die trotzdem Gottes Kinder sind. Gibt es sowas? Ja, es ist schwierig und es ist ungesund. Heute Morgen habe ich wieder gehört, die Kirchenaustrittszahlen, die gehen durch die Decke. Es sind momentan zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte weniger Menschen in den großen Kirchen als draußen. Und was immer wieder gesagt wurde, das sind zum Teil nicht die Menschen, die mit Glauben nichts mehr am Hut haben, sondern sind diejenigen, die eigentlich glauben, aber die Probleme mit der Kirche haben. Wie schrecklich ist sowas? So, es gibt ganz, ganz viele Geschwister und ob die nun alles so machen, wie wir das für richtig halten, ob die alles so glauben, wie wir das für richtig halten, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, es sind Geschwister. Wer entscheidet, ob jemand mein Bruder, meine Schwester ist? Nicht ich. Derjenige, der Vater von beiden ist, der entscheidet es. Und wenn Gott sagt, das ist dein Bruder, das ist deine Schwester, dann haben wir nicht das Recht und nicht die Grundlage zu sagen, ja, das sehe ich aber anders. Du kannst es schon anders sehen, aber das ändert nichts daran. Unsere Geschwister sind unsere Geschwister. Ob dir die Nase passt, ob dir ihr Glaubensbekenntnis passt, ob dir passt, wie sie leben, das ist nicht das Entscheidende. Und wir müssen auch nicht zu allem Ja und Amen sagen. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein. Also das, was wir in manchen Punkten auch immer wieder betonen, wir können an manchen Punkten vollkommen andere Ansichten haben. Wir können sagen, was du hier tust, ist in meinen Augen grundfalsch. Und deswegen kann ich dich trotzdem lieben. Also wen sollen wir lieben? So, wo sind unsere Geschwister? Die sind bei uns in der Kleingruppe, in unserem Hauskreis, die sind bei uns hier in der Gemeinde, die sind bei den anderen Christen hier in Laubheim und drumherum und in der ganzen Welt. Die sind auch, also die Menschen, die wir lieben sollen. Johannes redet hier von Geschwistern, aber es gibt ja auch noch andere Bibelstellen, da geht es um den Nächsten. So, da zählen Familie dazu, da zählen irgendwelche Angehörigen dazu, Arbeitskollegen, dein Chef, auch wenn er, wie Paulus mal schreibt, wunderlich ist. Das sind die Leute im Bus und im Zug gemeint, die immer noch keine Maske tragen oder die sich impfen lassen oder keine Ahnung, was Leute tun, wo du sagst, nee, das sehe ich total anders. All die Leute dürfen wir lieben. Sind die Politiker gemeint, die immer alles anders machen, als du das machen würdest? Und das sind Menschen gemeint, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Das sind Menschen gemeint, die uns vielleicht total unsympathisch sind. Das sind Menschen gemeint, die unsere Feinde sind. Ich weiß nicht, ob jemand von uns Feinde hat oder ob du das so empfindest. All diese Menschen sollen, dürfen, müssen, können wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und die letzte Frage, die ich uns stellen möchte und wo ich möchte, dass wir uns damit beschäftigen, ist, wie sollen wir diese Menschen lieben? Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo jemand zu Jesus kommt und sagt, ja, Jesus, ich habe schon verstanden, du hast gesagt, ich soll meinen Nächsten lieben. Das heißt, eigentlich hat es nicht Jesus gesagt, eigentlich steht es im Alten Testament, wie auch immer. Er sagt, Jesus, ich soll meinen Nächsten lieben, aber wer ist denn mein Nächster? So, das haben wir inzwischen schon geklärt. Jesus erzählt ihm diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und er sagt, derjenige, den Gott dir quasi vor die Nase legt, derjenige, mit dem du zu tun hast, das ist dein Nächster. Und in dem Fall war es ein Samariter, einer, den die Juden überhaupt nicht ausstehen konnten. So, all diese Punkte, die wir vorher gesagt haben, so, das ist eigentlich geklärt. So, wir dürfen, können, sollen, müssen jeden Menschen lieben. Aber wie muss ich ihn jetzt lieben? Wie soll ich das denn tun? Und ich habe mir überlegt, was ich euch darauf für eine Antwort gebe. Und ich bin auf eine ganz einfache Antwort gekommen. Und wer diese Predigtserie jetzt schon ein bisschen verfolgt hat und wer mich ein bisschen kennt, der kann sich jetzt auch schon denken, wie die Antwort ausfällt. Du liebst die Menschen so, wie Jesus dich liebt. Das ist doch ganz einfach. Also es ist sprachlich ganz einfach. Es ist sprachlich ganz einfach. Es mag in der Praxis nicht so einfach sein. Aber tröste dich, es war auch für Jesus nicht einfach, dich zu lieben. Vielleicht siehst du das anders. Vielleicht denkst du so, wie ich oft gedacht habe. Also Jesus, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Leuten ist, aber bei mir, da hast du einen richtig guten Fang gemacht. Es ist so einfach, mich zu lieben. Bei den anderen gebe ich zu, es ist schwierig. Aber ich bin total cool. Ich bin ja so brav. Im Laufe der Zeit stellst du fest, Gott hat da eine andere Ansicht dazu. Und im Laufe der Zeit stellst du vielleicht sogar fest, dass du nicht so gut bist, wie du denkst. Und dass du ein Mensch bist, der die Vergebung Jesu braucht. Oder anders ausgedrückt, dass du ein Sünder bist. Darf ich dazu sagen, ein dreckiger Sünder? Wir haben so ein Lied, was wir zum Teil schon gesungen haben, zum Teil noch singen werden. Und da gibt es in der zweiten Strophe so eine Zeile, die uns irgendwie so ein bisschen quer im Hals steckt und die wir nicht so gerne aussprechen. Und da heißt es, in meinen dreckigsten Momenten. Und Gott ist immer noch da. Ja, wir sind dreckig. Jeder von uns. Wir sind Sünder. Wir haben die Vergebung Jesu nötig. Und deswegen, wenn du wissen willst, wie du die Menschen lieben sollst, die dreckig sind, die dir quer liegen, die du nicht magst, dann mach so, wie Jesus mit dir gemacht hat. Schau über das hinweg, was euch trennt. Und fang an, diese Menschen zu lieben. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, das ist wieder so allgemein, aber jetzt kommt die praktische Anwendung. Wie soll ich das denn nun ganz praktisch tun? Und da werde ich dir noch keine praktischen Ratschläge geben, weil das ist von Situation zu Situation immer unterschiedlich. Aber eins kann ich dir sagen. Wenn du angefangen hast, dein Leben mit Jesus zu gehen, dann haben wir auch schon gelesen in den vorherigen Kapiteln, dann hast du den Heiligen Geist von Gott bekommen. Und dieser Heilige Geist, das ist nicht irgendeine Monstranz, die wir vor uns hertragen, wie jetzt an Fronleichnam oder so. Das ist nicht irgendein Orden, den wir uns an die Brust heften können oder was auch immer, sondern das ist was ganz praktische Auswirkungen hat. Dieser Heilige Geist, der lebt in uns, der redet zu uns, der zeigt uns, was Gott von uns möchte. Und dieser Heilige Geist, der wird zu dir reden. Und wenn du den Fritz, den Karl oder die Isolde oder sonst irgendjemand demnächst wieder triffst und du sagst, echt, jetzt lieben, dann wird der Heilige Geist dir sagen, was an diesem Punkt zu machen ist und wie du diese Liebe ausdrücken kannst. Und ich möchte euch ermutigen, hört auf das Reden des Heiligen Geistes an dem Punkt und hört zu, was Gott von euch möchte. Lass mich nochmal zusammenfassen. Der eine Punkt, der für mich über diesem Thema steht, ist, Jesus möchte, dass wir eins sind. Eins sein heißt nicht mit allem einverstanden sein. Eins sein heißt nicht in allem dieselbe Meinung haben, aber eins sein heißt zu wissen, mein Vater im Himmel hat Kinder und ich kann hier auf dieser Erde nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Und trotzdem gibt es Grenzen. Wenn Menschen nicht anerkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der auf diese Welt gekommen ist und für unsere Sünde gestorben ist, dann ist da eine Grenze erreicht, wo wir sagen müssen, das sind nicht mehr unsere Geschwister. Und dann gibt es vielleicht auch Menschen, von denen wir uns trennen müssen, wo wir eine klare Linie ziehen müssen. Heißt es, dass wir die nicht lieben müssen? Doch, wir müssen, wir dürfen, wir sollen sie lieben und wir können sie lieben. Und diese Liebe, die ist nicht darin begründet, dass wir so gut wären, sondern die ist darin begründet, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und lasst uns daran auch immer mal wieder denken. Gott sagt mal zu seinem Volk, ich habe euch nicht rausgesucht, weil ihr so ein tolles Volk gewesen wärt. Ihr seid das mickrigste und das starrsinnigste Volk, das ich mir habe raussuchen können. Aber wisst ihr was? Ich habe mich euch rausgesucht. Und vielleicht sagt er zu dir auch, du bist starrsinnig und du bist vielleicht mickrig. Und du bist vielleicht vor der Welt nichts wert oder du bist vielleicht an irgendeinem Punkt, wo du nicht weiterkommst und wo du das nicht schaffst, dich so zu verhalten, wie Gott es will. Und Gott sagt, ich habe dich trotzdem lieb. Jemand hat mal gesagt, Adam hatte eigentlich keinen Bauchnabel. Wisst ihr warum? Adam ist ja nicht geboren worden, hatte keine Nabelschnur, deswegen hatte Adam keinen Bauchnabel. Aber Adam wurde aus Erde gemacht. Und als die Erde noch feucht war, da hat Gott zu Adam gesagt, und dich habe ich lieb. Und seitdem hat Gott einen Bauchnabel. Hat Adam einen Bauchnabel, Entschuldigung. Und wenn du das nächste Mal deinen Bauchnabel anschaust, der bei manchen ein bisschen größer ist, bei manchen vielleicht auch ein bisschen kleiner, aber dann denk dran, dass Gott dich liebt. Und dann denk vielleicht auch dran, dass der Mensch, dem du gleich begegnen wirst, auch einen Bauchnabel hat. Und dass Gott ihn oder sie auch liebt. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns lieb hast. Ich danke dir, Herr, dass du einen guten Plan hast für jeden von uns. Und ich danke dir, Herr, dass du deine Liebe zu uns so konkret gezeigt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast und dass, Jesus, dass du bereit warst, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, auf diese Welt zu kommen, menschliche Begrenztheit anzunehmen, einen Körper anzunehmen, Hunger und Müdigkeit und Schmerzen zu ertragen, am Ende für uns alle zu sterben. Herr, wir danken dir in Jesu Namen dafür. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, Herr, dass wir dir nachfolgen und dass wir nicht nur bereit sind, dir unsere Schuld zu geben und Vergebung dafür zu bekommen, sondern dass wir bereit sind, diese Liebe weiterzugeben an die Menschen um uns herum. Und wir machen so viele Fehler. Wir sind oft nicht so liebevoll, wie du zu uns bist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns daran erinnerst. Wie würde Jesus jetzt leben? Wie würdest du in dieser Situation an unserer Stelle handeln? Und ich danke dir, Herr, für deinen Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, der uns hilft, zu sehen und zu verstehen, was du von uns möchtest. Dir sei alle Ehre. Amen. Martin?